Heiligtumswort unseres Gottes und Vaters für unser Thema lesen wir aus Psalm 102, 3 oder 4 Verse. Psalm 102 von Vers 11 ab. Meine Tage sind wie ein gestreckter Schatten und ich verdorre wie Kraut. Du aber, Jehova, bleibst auf ewig und dein Gedächtnis ist von Generation zu Generation. Jetzt, mit besonderer Aufmerksamkeit, wollen wir den 13. Vers lesen. Du wirst aufstehen, wirst dich Zions erbarmen. Begründung liegt einfach darin, dass die Zeit gekommen ist. Denn es ist Zeit, es zu begnadigen. Denn gekommen ist die bestimmte Zeit. Da nun Petrus uns unterrichtet, dass die Propheten nicht für sich und ihre Tage geweissagt haben, sondern für euch, die ihr am Ende der Tage lebet. Das war ihnen geoffenbart, dass sie nicht für sich und ihre Zeit prophezeit haben, sondern für die bestimmte Zeit des Endes. Ja, unter dieses Wort des Petrus ist er selbst aufgestellt. Auch die Dinge, die ihm übertragen waren, auszusprechen, zu offenbaren. Auch seine Worte beziehen sich schlussendlich oder vollgültig nicht auf seine Tage vor 2000 Jahren bald, sondern auf diese unsere Zeit des Endes. Denn gekommen ist die bestimmte Zeit. Wir hören daneben das Wort Jesu aus Matthäus 24. Denn er ist eben im Verlauf seiner Antwort an die Jünger bei der Tatsache der großen Drangsal angekommen und fasst zusammen, indem er spricht: Dies sind Tage der Rache, auf dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht am Ende dieses Äons. Er befindet sich im Geiste am Ende dieses Zeitalters. Nach welchem ihn seine Jünger um Auskunft gebeten haben: Herr, welches ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters? Welches ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Und drittens, wann wird dies alles geschehen? Und ganz Matthäus 24 ist die Antwort Jesu, die dreifache Antwort Jesu auf diese dreifache Frage der Jünger. Indem er ihnen nun antwortet, versetzt ihm der Geist bereits in die Zeit des Endes. Das tut ja der Geist Gottes mit Vorliebe. Auch wir sind ja, wenn wir normal dastehen, von Gott erfunden werden als seine Söhne, dann sind wir ja jetzt schon versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Unsere Normalstellung. Und von dort aus dürfen wir zurückblicken auf den Jammer unserer Tage hier unten. Und wenn uns das geschenkt ist, ja, es ist uns geschenkt, wenn wir im Glaubensgehorsam diese Stellung beziehen, dann sind wir in der beneidenswerten Lage, alle Dinge der Gegenwart aus unserem und dem Leben unserer Brüder und der Welt vom herrlichen Standpunkt der Vollendung des All in Christo aus beurteilen zu können. Und da sind wir sicher, da sieht alles ganz anders aus. Ich pflege zu sagen, als Illustration hierzu, es gibt jetzt schon einen Standpunkt, schon in unserem Sonnensystem, von welchem auch kein einziger Schatten mehr wahrgenommen werden kann. Nicht eines Wechsels Schatten. Wo ist dieser Standpunkt einzunehmen? In der Sonne. Von der Sonne aus gesehen ist alles Licht. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Aus dieser Stellung der völligen Geborgenheit mit Christo verborgen in Gott erfunden, sind wir nun befähigt und begnadet von Gott Antwort zu bekommen, direkt von ihm, aus seinem Wort durch den Heiligen Geist, auf alle Fragen, auf alle Fragen. Der Herr wird dir, ermahnt Paulus den Timotheus, beachte, was ich dir sage. Denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Das dürfen wir glaubend nehmen und aneignen. Und auf diesen Felsen der Zusage Gottes abstellen. Auch jetzt. Was wir betrachten dürfen in diesen Zusammenhängen, benötigt eine vollkommene Deckung in der Gegenwart und der Gnade des Herrn. Denn wir brechen da ein in das Reich der Gewalt der Finsternis. Unser Kampf ist ja wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in der Finsternis dieser Weltzeit. Und das Licht Gottes, um das wir gebetet haben, ist der Fremdkörper in dieser Welt, für diese Welt der Herr. Und wir sind die Träger dieses Fremdkörpers, des Lichtes und des Lebens Gottes. Denn es ist Zeit, es zu begnadigen, denn gekommen ist die bestimmte Zeit, in welcher sich erst alles erfüllen kann, was geschrieben steht. Wir haben ja gehört. Das sind die Tage, in denen alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Das heißt aber gleichzeitig, dass bisher an Erfüllungen der Schrift gewesen sein kann, was will, voll erfüllt hat sich bis zur Zeit des Endes noch nichts.
voll erfüllt, weil erst hier sich alles erfüllen kann. In der bestimmten Zeit. Immer wieder lesen wir, an jenem Tage aber wird es gesehen. Am Ende der Tage aber werdet ihr es sehen. Am zur bestimmten Zeit des Endes wird es gesehen. Und so weiter. Hier ist die bestimmte Zeit gekommen. Damit wir nun eine zuverlässige Antwort auf die berechtigte, gewaltige Frage bekommen, nämlich, was bietet uns Gewähr, heute mit Bestimmtheit zu verkündigen, dass nun die Zeit des Endes, das Ende dieses Äons und die Abschlüsse anderer Zeitalter, die zu verschiedenen Anfangszeitpunkten begonnen haben, dass die in unseren Jahrzehnten zum gemeinsamen Abschluss kommen. Dass die Ausdrücke, die wir eben erwähnt haben, dass am Ende der Tage, zur bestimmten Zeit, der festgesetzten Zeit des Endes, aber zur Zeit des großen Zornes, wird es gesehen. Ich will euch verkünden, spricht schon ein Vater Jakob zu seinen 12 Söhnen anlässlich seiner Segnung vor seinem Tode. Tretet herzu, ich will euch verkündigen, was euch am Ende der Tage widerfahren wird. Nebukadnezar erhielt von Daniel als erste Erklärung, bevor er ihm den Traum erzählte und erklärte, jenen Vermerk, mir wurde dieses Geheimnis geoffenbart, o König, nicht weil in mir mehr Weisheit als in den übrigen Sterblichen wäre, sondern damit der König erfahre, was am Ende der Tage geschehen wird. Und der König, jetzt kommt die persönliche Seite, die Gedanken seines Herzens erfahren könne. Deshalb. Sei es Jakob, sei es Daniel, alles Wort und alle Geschehnisse sind Prophezeiungen in Worten, in Bildern, in Vorführungen, im Kleinen, was am Ende der Tage, am Ende dieses Äons, weil er gleichzeitig ein Abschluss, ein Zusammenfall eines gemeinsamen Abschlusses verschieden langer Zeitintervalle in der Zukunft bildet. Das durften wir ja früher schon beachten. Die Frage nun, was gibt uns Gewähr, heute unsere Generation, noch genauer, die Generation im Staate Israel, sagen wir nach der Schrift, von 20 Jahren an, bei der Gründung des Staates Israel, dort gewesen. Diese Generation wird nicht vergehen, bis alles erfüllt ist, was Jesus Christus in Matthäus 24, Lukas 21 und so weiter, Markus 13, bezeugt hat. Diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Ich sehe einen Weg, diese Frage zu beantworten. Erstens in Kürze mit dem Zeugnis, das wir hier auch schon verkündigen durften, dass der vor uns stehende seit 48 konstituierte Staat Israel jener Feigenbaum ist, von dem der Herr Jesus in den drei ersten Evangelien bezeugt, wenn ihr dieses Geschehen sehet, nicht mehr Glaubensfrage, sondern weltpolitisches Geschehen, das jedermann sehen kann, dann wisset ihr von selbst, indem ihr es geschehen sehet, oder geschehen sehet, dass das Reich Gottes vor den Türen ist. Das Reich Gottes aber ist das tausendjährige Reich für Israel. Die nächste Frage lautet, wie nahe nun ist das Reich Gottes vor den Türen? Wie nahe nun? Antwort, wahrlich, ich sage euch, diese Feigenbaumgeneration in Israel, der Herr befindet sich am Ende dieses Zeitalters, er ist versetzt in das wiedererstandene Israel, das wie das nur vorerst in den ebenso verfluchungswürdigen Zustand zurückgekehrt ist, in dem es damals war. Denn damals wurde Juda, der Staat Israel, verflucht, weil es der Feigenbaum nur Blätter hatte. Und nun sagt der Herr Jesus, nachdem er als Glaubenstat Gottes bezeugt hat, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, das Minimum, dann würdet ihr zu diesem Schwarzmaulbeer-Feigenbaum sprechen, zu dem ist Juda damals herabgesunken, zu einem Schwarzmaulbeer-Feigenbaum, dann würdet ihr zu diesem Schwarzmaulbeer-Feigenbaum sprechen, werde entwurzelt aus dem Boden der Verheißung, aus Juda, und ins Meer der Nationen geworfen. Das ist von Gott aus gesehen ein Glaubensartikel. Das heißt, der Glaube weiß, das ist nun einmal unbedingt nötig, wenn Israel einmal göttlicherweise die Führung über die Nationen einnehmen soll. Muss es den tiefsten Weg der Verwerfung und der furchtbarsten Todeswege geführt werden, gleich wie Jesus Christus in seiner Weise. Nun schwamm dieser Feigenbaum bald 2000 Jahre, es sind 40 Halbjahre nebenbei gesagt, 2000 Jahre, 40 Halbjahre, so wie sie 40 Jahre in der Wüste umherirrten, irrten sie jetzt 40 Halbjahre unter den Nationen herum, und siehe da, sehet den Feigenbaum, wann? Am Ende des Zeitalters. Das heißt, Juda. Es war ja jemand, der hatte inmitten seines Weinbergs einen Feigenbaum gepflanzt. Da wir nun aber hören, dass der Weinberg Jehovas der Heerscharen das ganze Haus Israel ist, in den ersten Kapiteln Jesaja, und wir nun hören von Jesus, es war jemand, der hatte inmitten seines Weinbergs, also inmitten ganz Israels, einen Feigenbaum gepflanzt, merken wir, das kann ja nur, so wie ein Feigenbaum mit seiner Krone, besonders wenn er dann an höchster Stelle gepflanzt ist im Weinberg, den ganzen übrigen Weinberg überragt, ja beherrscht, wie das Königshaus Juda von Gott in die Mitte gepflanzt, nun das ganze Haus Israel beherrschen sollte. Und wir im Propheten Hesekiel lesen, was siehst du? Ich sehe zwei Körbe voller Feigen. In einem Korb sehr schlechte, im anderen sehr gute Feigen. Was bedeutet das? Diese Feigen sind die Juden und die Feigen sind jene Juden. Also, Feigenbaum von der Frucht bis hinab zu den Wurzeln des Feigenbaums. Die Blüten, die Blätter, der Zweig des Feigenbaums. Jedes Stück am Feigenbaum ist eine treffende von Gott selbst, als er den Feigenbaum geschaffen hat. Ein Schattenriss des Stammes Juda. vom Scheitel bis zur Sohle, von der Krone, vom Wipfel bis zur Wurzelfaser. Das heißt, wenn ihr nun den Feigenbaum betrachtet, dass man dann den sehen kann, muss er da sein. Dann muss etwas mit ihm geschehen. Geschehen sehet. Er ist da. Es geschieht etwas mit ihm. Was ist das Erste, das in Erscheinung tritt? Als der Herr Jesus sprach zu jenem buchstäblichen Feigenbaum: Verflucht seist du für diesen Äon. Nimmermehr komme Frucht von dir für diesen Äon. Heißt es, und alsbald verdorrte der Feigenbaum zum Schrecken der Jünger. Und was bedeutet das? In dem Moment, wo ein grüner Baum verdorrt, ist das Holz hart, starr geworden. Und jetzt heißt es, seht den Feigenbaum, wenn sein Holz schon weich wird. Das ist doch genau das Gegenteil vom Fluch des Verdorrtseins, des Erstarrtseins. Jetzt zeigt er wieder Bewegung. Dass er Bewegung zeigt, muss er wieder aus dem Meer geholt und im Lande gepflanzt sein, ist ja klar. Jetzt ist er im Lande gepflanzt. Er zeigt Bewegung. Und Blätter hervortreibt, ausschlägt, Blätter gewinnt. Was heißt das? Noch gar keine Frucht erwartet der Herr in diesem Zeitalter. Aber eines: Er ist wieder da, sein Holz wird weich, beweglich, und er gewinnt Blätter. Die Blätter sind ja die äußeren Formen, an denen man einen Baum erkennen kann, wessen Art er ist. Und an den Feigenblättern kennt man den Feigenbaum schon von Weitem, wie man die Juden bekanntlich auch in der Regel schon von Weitem kennt. Aber auch die Staatsformen, die Religionsformen, die Militärformen, die Handelsformen, ja, die Paniere, die sie aufrichten, es sei der goldene Leuchter mit den Ölbaumzweigen oder der Davidstern, alle die Dinge sind vorerst nur Blätter, die nach der äußeren Form sich darstellen. Aber das genügt schon für uns zu wissen, nicht mehr bloß zu vielleicht zu vermuten oder irgendwie zu hoffen oder dergleichen. Oder im schlimmen Sinne zu glauben, dafür zu halten. Es könnte so sein. Dann wisset ihr von selbst, indem ihr dies geschehen seht, dass das Reich Gottes vor den Türen ist. Die Frage, die nächste, die wir gestellt haben, beantwortet der Herr sofort: Wie weit vor den Türen? Wahrlich, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles, bis mit seiner Wiederkunft in Herrlichkeit geschehen ist. Das ist eine Grundlage, die bis jetzt keiner unserer Brüder in Generationen vor uns unter den Füßen hatte. Sie konnten nie wissen, dass sie in der Endzeit leben, dass das Ende dieses Äons in wenigen Jahrzehnten vollendet sein wird. Das war ihnen nicht möglich, weil der Feigenbaum nicht in Erscheinung getreten war. Wir aber, die nun jetzt leben und dies Geschehen sehen, mit dem Glauben verbunden, verbinden dürfen, wissen nun von selbst, kann gar nicht anders sein, dass es soweit nun ist. Das ist nun ein kleiner Ausschnitt aus der Zentrale der Heils- und Weltgeschichte unseres Gottes. Und jetzt möchten wir aber einen Überblick gewinnen, um, darf ich einmal sagen, von sehr weit her. Wir nehmen jetzt Abstand von unserer Erde, das ist ja unsere Normalstellung. Wir nehmen Abstand von den Geschehnissen und sehen die Dinge und unsere Erde einmal von sehr weit weg an. Denn je weiter ich weggehe, mich distanziere von irgendetwas, umso mehr sehe ich den Zusammenhang oder die Umgebung dessen, um den ich mich nun interessiere. Erste Frage. Darf ich die Brüder fragen, habe ich die Stillen, Hebräer 1,1 in diesen letzten Tagen, Hebräer 9,26 in der Vollendung der Äonen, hier schon einmal angeführt? Nicht? Gut. Jetzt lautet die Frage, leben wir nach dem Zeugnis der Schrift heute wirklich am Ende von großen Gotteszeiten? Oder befinden wir im Blick auf die Äonenreihen oder die Zeitalter Gottes, befinden wir uns vielleicht aufs Ganze gesehen irgendwo in der Mitte? Oder gar sind wir, was das ganze Menschengeschlecht betrifft, überhaupt erst am Anfang von noch für uns fast unendlich vor uns liegenden Äonen? Das ist doch eine wichtige Frage. Die Bibel antwortet uns sehr deutlich. Eindeutig nämlich, wir führen 5 Zeugen an, die uns alle bezeugen, wenn ich das vielleicht so darstellen darf, wenn die Zeit der Äonen in dieser Spanne liegen würde, und hier der Anfang und hier das Ende der Äonen, der Zeitalter wäre, dann befinden wir uns heute ungefähr, passt gut auf, ungefähr hier. Kurz vor dem Abschluss der Äonen. Die Äonen, die Zeitalter, die vor uns waren, sind überragend länger als diejenigen, in denen wir oder in demjenigen, in dem wir leben und denen, die noch kommen. Ist dies, wenn das so ist, wäre das für uns eine sehr ermunternde Sache oder eine betrübliche Sache. Wenn das Ende der Äonen schon so nahe vor der Türe stünde, wäre das für uns eine erquickende Botschaft oder eine erdrückende Sache. Für uns eine erquickende und für die Welt erdrückende und für die Feinde Gottes erdrückende Tatsache. Wie es immer ist. Nun die Bibelstellen. Hören wir gut. Es ist köstlich, wie die Schrift uns in dieser Beziehung sich präzise, zuverlässig, überwältigend darstellt. Es sind alles Worte, die uns, ich hoffe, allen geläufig sind schon. Wir wollen sie jetzt aber unter dem Blickpunkt dieser Frage lesen, hören. Leben wir, wo leben wir im Blick heute, im Blick auf die großen Zeitalter Gottes? Hebräer 1, Vers 1. Wir schlagen das nicht auf, wir repetieren, wir bezeugen das nur so kurz und bündig wie möglich, damit wir vorwärts kommen. Hebräer 1, Vers 1 lesen wir, dass nachdem Gott vielfältig und so weiter geredet hat in den Propheten, Achtung, hat er in diesen letzten Tagen, wenn das die letzten sind, dann sind etliche, wenn nicht viele, schon vergangen. In diesen letzten Tagen zu uns geredet im Sohne. Diese letzten Tage aber lagen schon vor 2000 Jahren vor. Wir haben bereits 2000 Jahre hinter uns, seither. Also wir sind noch mehr in den letzten Tagen drin, als vor 2000 Jahren. Das erste Zeugnis, das ist noch schwach. Wir haben jetzt einen Zeitbegriff von Tagen gehört. Die letzten Tage waren schon gekommen, zur Zeit der Kreuzigung des Lebens Jesu auf der Erde. Zweitens, Hebräer 9,26. Dieses ein für alle Mal geschehene Opfer Jesu Christi ein Beginn der Vollendung der Äonen gekommen, des Abschlusses der Äonen von vor 2000 Jahren. Und jetzt ist dieser eine Äon am Ablaufen. Merken wir, das, was noch bleibt, ist zum Glück sehr wenig. Die Kreuzigung erfolgte in den letzten Tagen beim Abschluss der Äonen. Jetzt haben wir Tage und Äonen. Jetzt kommen Zeiten. 1. Petrus 1,20. Da schreibt er, dass das Lamm vor Grundlegung der Welt bereitgestellt, in die Beginn der Vollendung der Äonen gekommen, des Abschlusses der Äonen von vor 2000 Jahren. Und jetzt ist dieser eine Äon am Ablaufen. Merken wir, das, was noch bleibt, ist zum Glück sehr wenig. Die Kreuzigung erfolgte in den letzten Tagen beim Abschluss der Äonen. Jetzt haben wir Tage und Äonen. Jetzt kommen Zeiten. 1. Petrus 1,20. Da schreibt er, dass das Lamm vor Grundlegung der Welt bereitgestellt in diesen letzten Zeiten geschlachtet wurde. Wann war das? Wieder vor 2000 Jahren. Also, zur Zeit Jesu waren gekommen die letzten Tage, der Abschluss der Äonen und die letzten Zeiten waren schon angebrochen. Zum Glück. Petrus scheint sich noch weiter zu versteigen, wir verstehen doch einander, wenn er 1. Petrus 4,7 schreibt, das Ende aller Dinge ist schon nahe herbeigekommen. Was bleibt noch übrig? Nichts. Das ist wunderbar. Einmal solches sehen und fassen zu können. Das ist der vierte Zeuge. Und jetzt kommt noch der Apostel Paulus. Was sagt er uns? Was hat er uns zu schreiben in dem Zusammenhang? Jetzt lesen wir jene Stelle, die uns allen geläufig ist, die wir bisher wohl in einer richtigen Weise gedeutet haben, aber nun bei dieser Frage noch von einer anderen Seite zu deuten haben. Nämlich, schreibt er, auf euch, Glieder des Leibes des Christus, auf welche die Enden der Äonen gekommen sind. Ja, wenn vor 2000 Jahren schon von Gott aus gesehen der Abschluss der Äonen gekommen ist und wir leben heute am Ende dieses Zeitalters, am Ende schon, 2000 Jahre später, dann dürfte doch gelten, nach den vier vorher gehörten Zeugnissen, dass wir heute im Blick auf das Gesamtprogramm Gottes bis zur Vollendung. Also ungefähr hier leben. Ungefähr hier. Ich habe jetzt gesagt, ungefähr. Ich für mich bin überwältigt aus der Schrift, dass sie uns, weil die Zeit gekommen ist, gar nicht mehr beim ungefähr stehen lässt. Sondern dass Gott uns, unser Vater, mehr als nur seine Freunde
vor Alters behandelt, vor denen er nicht verbergen konnte, was er zu tun gedachte. Besonders dann, wenn es sich um schwerste Gerichte über die Ungläubigen handelte oder über die Dinge der Züchtigung seines eigenen Volkes, konnte Gott nicht verbergen vor seinen Freunden von dem, was nun geschehen musste, als die Zeit gekommen war jeweils. Wir brauchen hier nicht die Beispiele anzuführen, wir kennen sie. Wir sind gestattet, in aller Demut zu bezeugen, mehr als nur Freunde Gottes. Wir sind nicht nur Freunde des Bräutigams, wir sind ja der Leib dessen, der Bräutigam ist, selbst. Wir sind ja seine Söhne und in Christo die Erstlingsfrucht Gottes als der Sohn Gottes. Als schon in den Erdentagen für den Herrn Jesus, der unter Gesetz getan war, seine Stunde gekommen war oder seine Stunden gekommen waren, hat es ihm der Vater doch ständig vorher geoffenbart. Kurze Zeit vorher musste er sagen, ich weiß weder noch. Zu einem bestimmten Zeitpunkt aber konnte er sagen, Vater, die Stunde ist gekommen. Sei es, dass Gott es ihm im Gebet geoffenbart hat, sei es beim Lesen des Gesetzes und der Propheten, sei es durch eine Erscheinung der Darsteller, der Repräsentanten von Gesetz und Propheten, von Mose und Elias. Denn sie besprachen sich mit ihm, mit Jesus auf dem Berg der Verklärung, über den Ausgang, den er in Jerusalem nehmen sollte. Er musste sich also gefallen lassen, weil er sich als Menschensohn hat erniedrigen lassen von ehemaligen buchstäblichen Söhnen Adams, darüber belehren zu lassen, was nun in den nächsten Tagen und Stunden mit ihm geschehen muss. Also, wenn die Zeit da ist, gibt Gott ganz bestimmte Blicke, Einsicht. Wir sind jetzt immer noch weit weg von allem. Wir haben jetzt ja von Äonen gehört, von Zeiten, Zeitaltern gehört, von großen Tagen gehört und jederlei Zeitmaß gesehen. Immer am Ende. Die Präzision, die uns nun die Schrift gibt, gibt sie in den uns mehr oder weniger bekannten Bildern, Vorbildern. Nun gibt es in der Schrift, im Gesetz, überaus bekannte und für uns zuverlässige Zeitprogramme, die Gott geordnet und eingesetzt hat und nicht wir. Nämlich, es ist zum Beispiel der Zeit nach jede Zeiteinheit, die Gott bestimmt hat, von der Stunde bis zu den Äonen, immer die Rede von einer ganz bestimmten Zeit, dann, wenn eine sechste oder gar siebte Zeit herangerückt ist. Es sei eine siebte Stunde, es sei ein siebter Tag, Sabbat, es sei ein siebter Monat, Schlussfest in Israel. Es sei ein siebtes Jahr, Sabbatjahr. Es seien siebenmal sieben Jahre, ein Halbjahr. Es seien sieben Halbjahre, eine Halbjahrwoche. Dann kommen nach 350 Jahren 1000 Jahreinheiten. 1000 Jahre sind ja wieder bloß wie ein Tag vor Gott. Und 7000 Jahre sind ja nur eine Woche voller. Und es beginnt wieder von neuem. Aber diese Ordnungen der Siebner, die sind da. Das heißt, Gott dehnt eine Zeiteinheit immer wieder um das Siebenfache aus. Das wollen wir jetzt sehen. Vorerst ganz einfach, es kann jedes Kindlein in Christo oder ein junges Mädchen verstehen. Vorerst. Das zweite Fest in Israel war das sogenannte Wochenfest. Das heißt aber hebräisch gelesen, vorerst nichts anderes als ein Siebnerfest. Das hebräische Wort heißt einfach sieben. Und weil eine Woche sieben Tage hat, sagen wir ein Wochenfest. Ein Siebnerfest. Das heißt, ihr sollt sieben gewöhnliche Sabbate zählen, sodass euch die 49 Tage, die es dann ergibt, sieben gewöhnliche Sabbate, ergeben, jetzt Achtung, 7 mal 7 Tage. Da haben wir schon eine Siebeneinheit um das einmal siebenfache ausgezogen. Dann sind also 49 Tage vorüber. Was ist nun mit dem 50. Tag, der sofort auf dem 49. folgt? Was ist dann? Achtung jetzt mit der Antwort. Sehr gut. Ich habe gefürchtet, kommt einer und sagt das Halbjahr. Es wäre gut gewesen, wenn einer so falsch geantwortet hätte. Ich hätte mich nicht nur deshalb gefreut, was er falsch geantwortet hat, sondern vor allem deshalb, weil wir dann an der falschen Sicht am besten verstehen lernen könnten, wie die rechte heißt. Denn hier handelt es sich nun nicht um 49 Jahre, nach welchem dann das 50. als Halbjahr eingesetzt ist, erscheint, sondern an dieser Stelle 3. Mose, das 23, heißt es, ihr sollt 7 mal 7 Tage abzählen, so dass nach 7 Sabbaten ein 50. Tag kommt. Was soll da geschehen? Da sollt ihr erstens ein neues Speisopfer bringen und da sollt ihr eine heilige Festversammlung ausrufen im ganzen Lande. Nun wissen wir aber, dass dieser 50. Tag, der nach 7 mal 7 Tagen folgt oder nach 7 Sabbaten folgt, dass dieser im Neuen Testament der bekannte Pfingsttag war, nämlich der 50. Nämlich nach dem Passafest mussten 7 mal 7 Tage gezählt werden oder 7 Sabbate gezählt werden. Und dann am 50. Tage, Pentekoste ist griechisch, und daraus wurde dann Pfingsten verkümmert. Also dieser 50. Tag stellt nichts Geringeres dar als die Ausgießung des Heiligen Geistes. So. Ich denke, das haben wir verstanden. Nötig ist nun aber noch Folgendes zu bemerken. Der 49. Tag, war der ein Werktag oder ein Sabbattag? Selbstverständlich ein Sabbattag. Der 49. war wieder ein Siebter. Ein Siebter. Nun war aber auch der 50. was? Eine große Festversammlung. Keinerlei Werkarbeit sollt ihr tun. Das heißt, der 49. Tag und der 50. Tag waren Feiertage. Festtage. Und jetzt gehen wir zu Petrus und lassen uns wieder einmal sagen, Geliebte, dies eine sei euch nicht verborgen. dass vor dem Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Ja, jetzt redet die Schrift von wie vielen Tagen? Von 7 mal 7 gleich 49 Tagen. Und dann stellt sie als Schlussertrag den 50. Tag vor unsere Augen. Wir wissen, es ist Pfingsten. Es ist ein Zeitpunkt der Ausgießung des Heiligen Geistes. Also ein höchster Festtag. Wenn nun auch hier beides Worte Gottes sind, dann bin ich überzeugt, dass die Rechnung stimmt. Da nun, ich darf das hier vielleicht noch einmal bezeugen, das griechische Wort, das wir wohl alle schon kennen, Logos, heißt ja Wort. Logos, tu teu, das Wort Gottes. Logos heißt Wort. Das Wort Logos aber haben wir, nicht nur dürfen wir, müssen wir auch einmal lesen, in der Lesart, wie der Heilige Geist es selbst liest, nämlich mit dem deutschen Wort Rechnung lesen. Dem ungetreuen Haushalter wird gesagt, lege Rechnung ab über deinen Haushalt. Im Griechen lege Logos ab. Oder Paulus schreibt den Philippern, das wird eurer Rechnung gut geschrieben. Das ist das Tätigkeitswort von Logos. Und so geht es durch die Schrift. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Alles eine Rechnungsweise Gottes, des wunderbaren Kaufmanns. Das Gesamtwort Gottes ist gleichzeitig die Rechnung Gottes. Sowohl der Kostenvoranschlag, zu welchem er sich vor Grundlegung der Welt hingesetzt hat und die Kosten seiner Rechnung überschlagen hat, als auch das Journal, die tägliche Buchführung von dem, was geht und nicht geht, als auch der Rechnungsabschluss der ganzen Schöpfungsgeschichte. Das ist das Wort Gottes. Es ist die Rechnung Gottes. Unsere irdischen, weltlichen Jahresrechnungen müssen bis heute, Gott sei Dank, noch stimmen auf Heller und Pfennig, wie man sagt. Sonst werden sie nicht abgenommen. Aber die Rechnung Gottes, bei der darf es fehlen an allen Ecken und Kanten. Und je mehr die Rechnung nicht stimmt, umso wunderbarer ist sie nicht mehr. Ich rede jetzt im Namen unserer Theologenbrüder. Sie sind mit mir natürlich gar nicht einverstanden, aber leider ist es so. Wenn eine Rechnung stimmt in der ganzen Weltgeschichte, dann ist es die Rechnung Gottes, unser Gotteswort von 1. Mose 1, erster Buchstabe bis Offenbarung 22, letzter Buchstabe. Ich weiß, was ich sage. Erster und letzter Buchstabe, so wie der Geist Gottes sie im Urtext eingegeben hat. Ich weiß. Ich bin der erste Buchstabe und der letzte Buchstabe. Das Alpha und das Omega, das Aleph und das Tau. Wenn ich einen Maßstab in den Händen habe, an dem Ende und in dem Ende, dann kann ich mit den übrigen Zahlen ja machen beim Rechnen, wieder, was ich will. Wenn nun das Wort Gottes gleichzeitig die Rechnung Gottes ist, dann ist jedes Einzelwort Gottes eine Zahl. Ist es so? Brüder, ihr wisst es. Weil jeder Buchstabe hebräisch und griechisch gelesen gleichzeitig eine Zahl ist, ist jedes Wort eine Zahl, nicht nur jeder Name. Weil wir lesen von der Zahl seines Namens, der da zählt die Zahl der Sterne und sie alle nennt mit Namen, im Namen der Sterne, die Gott ihnen gegeben hat, ist gleichzeitig, zahlenmäßig, sind sie in der Buchhaltung Gottes, im Inventar Gottes, wertmäßig, zahlenmäßig festgehalten, im Namen. Wenn das so ist, liebe Geschwister, ist das Wort Gottes dann wirklich zuverlässig? Stimmt es? Ist es vollkommen? Ist es? Stimmt es in jeder Beziehung? Rückwärts, vorwärts, am Anfang, am Ende, in der Mitte? In jeder Beziehung. Und nun, liebe Geschwister, so ist es nun auch. Mit dem Wissen um die Dinge der Zeitordnungen unseres Gottes. Hier haben wir gesehen, 49 Tage plus einen Tag, 50 Tage. Ein Tag ist aber vor Gott wie 1000 Jahre. Ja, bitteschön, wenn das stimmt, für mich stimmt es natürlich, dann stehen vor uns, was für Zeitabschnitte plötzlich, wenn ein Tag für uns 1000 Jahre bedeutet, dann sind die 49 Tage doch 49.000 Jahre und der 50. Tag, dieser große, ist dann das 50. Jahrtausend. Aber jetzt wissen wir noch nicht viel mehr als vorher. Jetzt wissen wir nur eines, oder sagen wir, könnten wir ahnen, dass ein ganzes Heilsprogramm Gottes von Weitem im Großen gesehen eine Epoche von einmal 50.000 Jahren umfassen könnte. Ich will um vieler Willen mich vorläufig vorsichtig ausdrücken, umfassen könnte. Nun wissen wir aber weiter, dass die Schrift nicht nur diese Norm kennt, ihr sollt 7 Sabbate abzählen und dann den 50. Tag beachten, sondern die Schrift hat gleich 2 Kapitel später folgende Zeitordnung. Ihr sollt jedes 7. Jahr als ein Sabbatjahr achten, nichts arbeiten, jedes 7. Jahr. Fällt nicht bestellen. Ein Sabbatjahr. Da sind wieder 7. Das 7. Und dann geht es weiter. Nun sollt ihr solche 7 Sabbatjahre ab. Der Herr möge unserem lieben Bruder so viel Gnade geben, wie er mir schon oft gegeben hat, wenn ich mein Auto am falschen Platz hingestellt hatte. Ja, nun heißt es, ihr sollt 7 Jahr-Sabbate abzählen, dann haben wir ein 49. Jahr. Und am 50. im 50. Jahr, das soll euch ein Jubeljahr, ein Halljahr sein. Das bedeutet nämlich, da sollt ihr Freiheit ausrufen für alle Knechte, für alle, die Sklaven geworden sind, die also Leibeigene geworden sind. Nicht nur das, dass alle Schulden erlassen werden im 50. Jahr, es handelt sich um Jahreinheiten, nicht mehr Tage, und nicht nur das, dass die Schulden erlassen werden und jeder frei wird, sondern jetzt wird jeder eingesetzt in sein ursprüngliches väterliches Erbe, was ihm einfach um der Sohnschaft willen zusteht, wird jeder wieder eingesetzt. Also Schuld wird erlassen und Erbe kann angetreten werden. Nicht weil einer besonders vorzüglich ist oder besonders brav oder fromm, sondern einfach weil die von Gott nun einmal gesetzte Entrüst nach 7 mal 7 Zeiten
gekommen ist. Das ist das 50.
Jahr.
Nun kennt die Schrift aber das Gesetz. Tage sind Vorbilder für Jahre. So viele Tage, wie die 12 Kundschafter gekundschaftet haben, wie lange haben sie gekundschaftet? 40 Tage. So viele Jahre müsst ihr Ungläubigen vom Hause Israel in der Wüste umherirren. Dann wird zusammengefasst, je ein Tag für ein Jahr. Als Hesekiel einmal 390 Tage auf einer Seite liegen musste, um das Gericht Israels darzustellen, und dann 40 Tage auf der anderen Seite, um das Gericht über Juda darzustellen, dann heißt es, ich habe dir, um meiner Barmherzigkeit willen, die Zahl der Jahre, die es für Israel und Juda bedeutet, zu einer Anzahl Tagen gemacht, je ein Jahr für einen Tag. Und was haben wir hier? Zuerst haben wir doch 7 mal 7 plus einen Tag. Und jetzt an zweiter Stelle haben wir 7 mal 7 plus ein Jahr. Tage für Jahre. Jetzt kommt aber noch die größere Gleichung oder Erweiterung der Gleichung, wo jetzt ein Tag 1000 Jahre ist. Da ist nun, zuerst wird ein Tag in die Länge eines Jahres erhoben. Und jetzt wird ein Tag in die Länge von 1000 Jahren erhoben. So. Auch beim 49. Sabbatjahr und dem direkt folgenden Halbjahr war es wieder so, da durfte Israel im 49. Jahr und im 50. nichts arbeiten. 2 Jahre feiern. 2 Tage feiern, 2 Jahre feiern. So, wenn nun das so wäre, dass diese 50 Tage ein Vorbild wären von Gott für 50.000 Jahre, wie ich überzeugt bin, dann wäre für uns jetzt wohl die nächste Frage, da wir nun ja wissen, ungefähr wo wir heute leben, innerhalb dieser 50.000 Jahre, wäre die nächste Frage, in welchem, darf ich einmal sagen, Jahrtausend von diesen 50 leben wir heute? Gibt es da eine Antwort? Vorerst stellen wir fest, dass Gott uns Menschen, der Menschheit eine ganz bestimmte Zeit vom Falle Adams bis zum Abschluss der Menschheitsgeschichte auf dieser Erde zur Verfügung gestellt hat, wie lange dauert dieser Zeitabschnitt. Das heißt, vom Fall Adams bis zum Schluss vom tausendjährigen Reich. Dann hat diese Erde ihren Dienst getan. Die Menschheitsgeschichte auf dieser Erde ist abgeschlossen. Wie lange dauert dieses Zeitmaß von Gott der Menschheit gegeben, zur vollen Auswirkung und Ausreißung? Wissen wir aus der Schrift. Von Adam bis auf Jesus sind es 4000 Jahre, das heißt vom Fall Adam, da wird erst gezählt, bis zu Christus, dem letzten Adam, sind 4000 Jahre und bis zum Jahr 2000 jetzt dann sind 2000 Jahre. Also vom Fall Adams bis zum Beginn des tausendjährigen Reiches im Jahr 2000 sind es 6000 Jahre. Da 6000 Jahre von Gott gesehen nur 6 Tage sind, muss ja als 7. Tag ein Sabbattag kommen vor Gott für die Menschen 1000 Jahre. Das sind also nicht anders als das tausendjährige Reich. Das muss also ums Jahr 2000 herum beginnen, übereinstimmend mit der vorigen Feststellung, dass diese Generation in Israel alles das noch erleben kann. Die nächsten 40 Jahre. Das ist genau eine Generation. Diese Generation, dieses Geschlecht, das nicht glaubte, als die Kundschafter zurückkamen in der Wüste, diese Generation wird vertilgt werden in der Wüste. Wie lange dauerte die Zeit einer Generation? 40 Jahre. Wir haben 1960 rum. Noch 40 Jahre und das Jahr 2000 ist erreicht. 6 Jahrtausende Menschheitsgeschichte sind abgeschlossen. Von Gott aus gesehen 6 Tage. Da kommt von Gott aus gesehen ganz bestimmt ein Sabbattag für die Menschen 1000 Jahre geben. Das heißt jetzt aber, vom Fall Adams bis ans Ende des tausendjährigen Reiches sind es wie viele Tage? 7 Tage von Gott aus gesehen. Für die Menschen sind es 7000 Jahre. Achtung! 7000 Jahre aber sind doch eine 1000-Jahr-Woche. Eine. 7000 Jahre sind nun unter den 50, von denen wir hörten. Ein Siebtel, ein ganz bestimmter Ausschnitt von weiteren 7 mal 7000 Jahren. Also, vom Fall Adams bis zum Schluss des tausendjährigen Reiches erlebt der Mensch, die Menschheit, eine Epoche von einer Gotteswoche von 7 Tagen von 7000 Jahren. Da nun 7 mal 7 Tage abgezählt werden sollen, wo jeder 7. Tag mit einem Sabbat abschließt, jeder Tag aber ein zutreffendes Vorbild für 1000 Jahre ist, nach 7000 Jahren als 7. Jahrtausend wieder ein Sabbatjahrtausend da muss da sein oder da gewesen sein, so wie es in unseren gegenwärtigen 7000 Jahren bestellt ist, 6000 Jahre Mühe und Arbeit, Fluch und Schweiß und Tod und der 7. Tag Ruhe, Frieden, Segen, Sabbattag, 1000 Jahre. Wir haben also einen Ausschnitt von 7 anderen vor uns. Jetzt ist die Frage, wo gehört der hinein? Der erste Abschnitt ist vom Jahr 1001 bis zum 7. Jahrtausend, also ganz weit vorn. Dann kommt das 14. Jahr, ist wieder ein großes 1000 Jahr Ruhe, Zeitalter. Das 14., das 21., das 28., das 35., das 42. und mit dem 42. Jahrtausend beginnt das letzte, das 7. Jahrtausend. Ich darf gleich sagen, liebe Geschwister, ich bin je länger, je mehr überwältigt von der Tatsache, dass wir heute bereits und dass unsere 7000 Jahre Menschheitsgeschichte die letzten 7000 Jahre sind, denen bis jetzt 6 mal 7000 Jahre vorangegangen sind. Über die direkt diesen Siebner von Jahrtausenden, Menschheitsgeschichte, vorangegangenen 7000 Jahren, wissen wir ganz präzise Bescheid. Das war der 5. Die 5. Woche. Nein, die 6. Verzeihung, die 6. Wir leben heute in der 7. Darf ich schnell, weil wir da von der 7. reden, jetzt daran erinnern, dass der Abschluss des 7. Siebners bei Tagen, der 49. Tag war, also schon ein Sabbattag, nicht wahr? Ein besonderer Festtag nach 7 mal 7. Oder nein, ja, der 7 mal 7., der 49. Das entspricht in unserem Zusammenhang, dem tausendjährigen Reich, wenn wir heute in der siebten Tausendjahrwoche leben, dann leben wir heute am Ende des sechsten Jahrtausends, das von Anfang gezählt, hören wir gut, das 48. Jahrtausend wäre. Dann wäre das 49. Jahrtausend ab dem Jahr 2000, das tausendjährige Reich, wäre also den früheren siebenmal 7000 Jahre. Das Sabbatjahrtausend, das als letztes von sechs vorangehenden zu verzeichnen ist, und jetzt kommt die Hauptsache, und dem dann, wie dem 49. Tag und dem 49. Jahr, ein großer 50. Tag und ein großes 50. Jahr unmittelbar folgt. Dann müsste nach dem tausendjährigen Reich gleich was kommen? Der Anbruch der Vollendung. Und siehe da, mit dem Abschluss des tausendjährigen Reiches lässt Gott die Himmel und die Erde verbrennen und setzt an ihre Stelle was? Neue Himmel und neue Erde. Die Vollendung hat begonnen, wie es abgeschattet ist, dass nach einem normalen, aber siebten Sabbat Zeitlauf die Krönung mit dem letzten endgültigen sofort anschließen kann. Ich hoffe, wir sehen klar und klar. Es ist da so einfach gerettet. Entschuldigt, wenn ich mir so Mühe gebe, das immer wieder zu betonen, zu beleuchten. Es ist so einfach und es ist so deutlich und so gottesgenormt alles. Alles aus der Schrift sagt. Wir brauchen nur so dumm zu sein und allem zu glauben, was da geschrieben steht. Und die Auslegungen, die Gleichungen der Schrift oder die Werte, die die Schrift uns nennt, das da ist gleich das da, in die Gleichungen einzusetzen. Dann können wir prüfen, ob die Rechnung stimmt. Wenn das nun so ist, dass das tausendjährige Reich schon der 49. Tag oder das dem 49. Jahr entspricht. Das heißt also, das tausendjährige Reich schon das 49.000. Jahrtausend wäre. Na, ich kann nicht anders als sagen, sehen, liebe Geschwister, es kann kaum anders sein, weil auf das tausendjährige Reich nicht jetzt eine Etappe folgt, wieder mal sieben, wieder mal sieben, wieder mal sieben, sondern nach dem 49., das ist ja 7 mal 7, kommt nun ein endgültiger Abschluss, dargestellt durch das Pfingstfest, Ausgießen des Heiligen Geistes, erstens. Zweitens, Freiheit für alle. Alle werden in das Erbe eingesetzt, das Gott jedem seiner Geschöpfe schon längst zugedacht hatte. Das wäre eine würdige Erfüllung auch in dieser Beziehung von allem, was geschrieben steht. Da nun die Dinge alle nur ein Schatten sind der zukünftigen Wohltaten Gottes an seiner Schöpfung, so sehen wir, dass auch von diesem Zeugnis aus eine solche Betrachtung durchaus erwähnenswert, ja sogar beherzigenswert sein könnte. Ich habe gesagt, dieser Ausschnitt von 7000 Jahren, der wir sind, die Gott dem Geschlecht der Menschen zugeteilt hat, dass die sieben vorausgehenden Jahrtausende, also das sechste Siebner von Jahrtausenden, uns ganz gut bekannt ist, aus der Verständnis. Als Adam fiel, war welcher Zeitpunkt da?
da war das Ende seines Zustandes im Paradies gekommen. Die Zeit des Paradieses aber fiel zusammen mit jenem siebten Tag, von welchem wir lesen, da ruhte Gott von allen seinen Werken am siebten Tag. Da nun aber das dort ein Tag Gottes war, bedeutete es selbstverständlich für Adam und Eva 1000 Jahre. Das heißt, schon unsere ersten Eltern hatten für sich schon einmal ein tausendjähriges Reich im Paradiese, in trauter Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus erlebt. Es war ein siebter Tag, Geliebte. Das soll euch nicht verborgen sein, dass vor dem Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre, wenn wir es erleben. Also dieser siebte Tag war auch schon tausend Jahre. Dann war der sechste Tag und der fünfte, vierte, dritte, zweite, eine Tag, denn der erste Tag wird gar nicht genannt. Erster Tag, als Gott das Licht rief, es werde Licht, sondern da heißt es ausgerechnet, sonderbarerweise, ein Tag. Ein Tag. Warum betone ich das? Weil Petrus ja sagt, Geliebte, das eine sei euch nicht verborgen, dass ein Tag, vor Gott ist die tausend Jahre. Nun beginnt die Schrift auf dem ersten Blatt, in den ersten Versen, ein Tag. Jetzt setzen wir das in die Gleichung ein, was Petrus uns sagt. Bedeutet für uns Menschen tausend Jahre, wenn wir dabei gewesen wären. Dass es kaum 24 Stunden Tage gewesen sein können, geht aus verschiedenen hervor. Ich will gerade sagen, liebe Geschwister, ich war einmal so schwach im Glauben, dass ich mich vor denen hütete, die bezeugten, die sieben Tage waren keine 24 Stunden Tage. Da hatte ich ein Grauen vor denen. Ich glaubte einfach, ein Tag, das sind 24 Stunden gewesen. Natürlich war unserem Gott nicht möglich, das hätte er auch können, ohne weiteres. Aber wenn er uns selber sagt, dass ein Tag vor ihm ist wie tausend Jahre, dann glaube ich jetzt das und setze das dort ein, wo der Ausdruck ein Tag zum ersten Mal in der Bibel vorkommt. Dann war jener Tag, wo Gott das Licht ins Dasein rief, die Finsternis schied vom Licht und so weiter, dauerte, wenn wir dabei gewesen wären, tausend Jahre. Denn erstens waren Sonne und Mond noch nicht da, die ja den 24-Stunden-Tag erst ordnen. Das kam ja erst am vierten Jahrtausend, am vierten Tag. Und der Mond, der ja die 24 Stunden, auch wenn die Sterne nun da waren, hätte ablesen, also deuten oder auswerten können, der kam ja erst am sechsten Tag in Erscheinung. Also, wir glauben jetzt sehr wohl, zuverlässig, jener eine Tag, biblisch bedeutet, waren tausend Jahre.
Wort zum Wort des Petrus.
Dann war auch der zweite Tag tausend Jahre. Dann waren die sechs Tage, an denen Gott die Bibel ordnete, waren, wenn wir dabei gewesen wären, 6000 Jahre. Und nun ruhte Gott am siebten Tage und Adam war geschaffen und vor ihm alles Übrige. Nun hatte die ganze Schöpfung schon einmal ein tausendjähriges Friedensreich in Gottseligkeit und Ruhe und unter dem Segen und der Gegenwart ihres Gottes. Und siehe da, der ich im Anfang das Ende verkünde. Damals waren die ersten Menschen im Paradies auf der Erde. Im tausendjährigen Reich gilt, die ganze Erde wird sein wie Eden, der Garten Gottes. Und eine ganze Menschheit darin. Und damals, als sich jener Sabbatstag von tausend Jahren, dieses tausendjährigen Reiches, zum Ende neigte, kam dort die Schlange herein ins Paradies und verführte die Menschen und zerstörte das ganze tausendjährige Reich damals. Und wie ist jetzt dann?
Die Erde wird sein wie Eden, der Garten Gottes, und eine ganze Menschheit unter der Segnung, dem Frieden, der Ruhe des Herrn, leben am Ende dieses Sabbats wird der Satan, die alte Schlange, wieder hereingelassen, wieder verführt er jetzt aber die ganze Menschheit, und das Paradies des tausendjährigen Reiches bricht jämmerlich zusammen. Sehen wir, jetzt haben wir vor uns zweimal 7000 Jahre das siebte und das sechste, das hören wir gut, das war die sechste 7000-Jahr-Woche, in der Gott dieses Sechstage-Werk vollzog. Sechs ist ja die Zahl. Sechs Tage sollst du arbeiten. Nicht nur hat Gott am sechsten Tage den Menschen geschaffen, am Ende des sechsten Tages, jenes sechsten Jahrtausends, der sechsten 7000-Jahr-Woche. In der sechsten Jahrtausendwoche hat Gott all die Dinge wiederhergestellt oder neu geordnet, wie wir sehen. Und am sechsten Tag oder im sechsten Jahrtausend dieser 6000 Jahre hat er den Menschen geschaffen. Sechs. Und nun ist die Frage, wir erleben das siebte Tausendjahrwoche. Vorher haben wir Einblick in die sechste Tausendjahrwoche, wie wir es jetzt darzustellen versuchen. Jetzt ist natürlich die Frage, was geschah in der fünften, vierten und ersten Tausendjahrwoche? Ganz kurz, wie ich es sehe, diese sechste Tausendjahrwoche umfasst ja sechs beziehungsweise sieben Tage. Und das ist das Musterbild von den sechs oder sieben tausend Jahren. Das heißt, so wie Gott am ersten Tag dieser sechsten Woche, tausend Jahrwoche, das Licht rief, so begann er im Anfang, als er Himmel und Erde schuf. Im Anfang schuf Gott die Himmel und Erde. So begann damals, vor den 50.000 Jahren, die Schöpfung Gottes. Und sofort scheidet Gott Licht und Finsternis. Das heißt, damals, beim Beginn dieser 50.000 Jahre schon, ist der erste große Zusammenbruch aus der wunderbaren Schöpfung Gottes erfolgt, ist die Finsternis eingetreten. Bei der Grundlegung der Welt oder beim Herabwurf des Kosmos. Und dann kommt, wie dann die Dinge der Wasser über der Feste, ja, in den Höhen und in den Tiefen geordnet werden am zweiten Tag, so hat Gott damals noch Größeres geordnet. Und was hier am sechsten, in dem sechsten Siebner schön der Reihe nach uns geklärt, vor Augen gestellt ist, ist das Kurzprogramm für das noch größere Geschehen. Und da es sich hier um 7 mal 7 plus 1 gleich 50, jetzt ein 50. Jahrtausend handelt, und wir feststellen bei der Gelegenheit, dass wir heute im 48.000. Jahre uns befinden würden, dann dürfte tatsächlich das Gesamtzeugnis der fünf verlesenen Stellen recht haben, dass vor 2000 Jahren, das wäre also um 46. Jahrtausend herum, gegolten hat, am Ende der Tage, bevor wir 50 sind, dann können wir mit Fug und Recht sagen, vom 45. bis zum 50. kann man vom Ende der Tage reden. Wie wurde Christus gekreuzigt? Bei der Vollendung, dem Zusammenfluss sämtlicher Äonen, wurde er gekreuzigt. Ein Abschluss am Ende der Zeiten. Dann ist das geschehen als das Ende aller Dinge schon nahe herangekommen war. Ich bitte um Verzeihung, dass wir ein wenig stark in eine Mathematikstunde geraten sind. Ich hoffe aber, da ich ja alles mich bemühte vorzurechnen, dass keiner allzu müde geworden ist. Ich möchte aber damit nicht schließen, sondern uns nur lebendig vor Augen geführt haben, wie unsere liebe Bibel, unser teures Wort Gottes, gefüllt ist mit Antworten auf jede Frage in einer unvergleichlichen Zuverlässigkeit, Ordnung und Proportion und Präzision. Dass wir nicht genug jeden Gedanken unter den Gehorsam des Christus gefangen nehmen können beim Lesen der Schrift, die da heißt: alles, was sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes in Christus Jesus. Sofort gefangen zu nehmen unter den Gehorsam des Christus, der sagte: wahrlich, ich sage euch, weder ein Jota noch ein Tüttel des Gesetzes wird fallen, solange nicht alles erfüllt ist, was sie im Einzelnen, jeder Buchstabe für sich, weil er gleichzeitig eine Zahl ist, in einer Rechnung darf nicht ein Einer fehlen, sonst stimmt die Rechnung nicht. Hier gilt: wenn ich alles halte und fehle in einem, ich sage Buchstaben, dann bin ich das Ganze schuldig. Das ist die Stellung unseres Gottes. Eine Klarheit, eine Vollkommenheit, eine Zuverlässigkeit, eine Präzision, wie sie nur ein Gott der Götter und Herr der Herren und König der Könige zu präsentieren vermag. Die Zeit ist weit vorgerückt. Wir sind am Ende der Äonen angekommen, wie wir gehört haben. Ich darf noch einen ganz kurzen Überblick geben, basierend auf den beiden Zeugnissen des großen Überblickes und der Zentralgrundlage der Tatsache des Staates Israel für die nächst vor uns liegende Zeit. Da haben wir im Buch der Offenbarung Jesu Christi wieder eine gewaltige, einfache und so wunderbare Ordnung vor uns. Es ist nach dem ersten Wort Gottes geordnet, dass Gott die Sterne unter anderem geschaffen und dazu bestimmt hat, um in ihnen die Zeitordnungen Gottes ablesen zu können. Das Programm, den Heilsplan Gottes, den Zeitpunkten nach entziffern zu können. Sie seien zur Bestimmung von Zeiten. Nein, es heißt im Hebräischen, sie seien für die bestimmten Zeiten. In Psalm 109, Vers 19 lesen wir: er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Da der Mond das Zeichen Gottes am Himmel ist für den Beherrscher der Finsternis, so lesen wir gleich auf dem ersten Blatt, ist er das Zeichen für den Satan, die Sonne für Christus. Lesen wir: er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Die bestimmte Zeit des Endes aber steht selbstverständlich unter der Gesamtkontrolle Gottes, steht unter der Verfügungsgewalt des Satans die bestimmte Zeit des Endes. Das Ende selbst, genau betrachtet, exakt gelesen aus der Schrift, beschränkt sich auf die zweiten 3,5 Jahre. Wie lange wird dauern das Ende dieser furchtbaren Dinge? Antwort: 2, 1 und 1,5 bestimmte Zeit. Es ist genau das Wort, er hat die Sterne gemacht für die bestimmten Zeiten. Das hebräische Wort, das da steht im Propheten Daniel, ist das gleiche Wort wie dort. Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Dass der Satan zur bestimmten Zeit des Endes Vollmacht hat auf der Erde, auf die er geworfen ist, und ihre Bewohner, dürfte uns klar sein. Nun hat aber Gott den Mond am Himmel in ganz bestimmte Ordnungen gewiesen. Seine Ordnung, die erste, die offensichtlich vor allem aller Augen dasteht, gelesen werden kann, heißt: Es sind 4 mal 7 Tage bestimmt für einen Rundgang des Mondes durch das Heer der Sterne vom Beobachter von der Erde aus gesehen. 4 mal 7 Tage. Und zwar Sabbat für Sabbat. Na, heute ist Neumond, sagen wir mal. Nach 7 Tagen ist erstes Viertel. Am 14. Tage ist Vollmond. Und am 21. Tage ist letztes Viertel. Und nach 28 Tagen ist wieder Neumond. 4 mal 7. Das ist die Norm, in die Gott denn das Zeichen des Beherrschers der Finsternis gestellt hat. Und das finden wir im Buch der Offenbarung. Wir finden zuerst 7 Gemeinden. 1 mal 7. Von ihnen wird immer wieder bezeugt: Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron Satans ist. An anderer Stelle: Etliche aus der Synagoge des Satans werde ich dir übergeben. Und so weiter. Nachdem die 7 Gemeinden vorüber sind, wir sehen sie am Anfang der 2000 Jahre, jetzt zur Zeit des Endes werden sie in ganz Asien wieder erstehen, so wie ich sehe. Wenn die da sind, das sind die ersten 7, dann kommt eine zweite 7, nämlich 7 Siegel werden geöffnet. Das sind Dinge, die ganz nahe vor dem Ende, vor den 7 Jahren, sich abrollen. Jetzt in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten. Wie ich sehe. Darf ich hier einen Augenblick stehen bleiben? Das, was die ersten 4 Siegel bezeugen, die Öffnung durch Christus im Himmel, beschränkt sich auf Dinge, die in der Weltgeschichte bisher gang und gäbe waren, nämlich auf Ablösung von Kriegs- und Friedenszeiten. Die Reiter sind alle Krieg und Frieden bringend. Und mit ihren Folgen, mit ihren furchtbaren Kriegsfolgen. Dann das 5. Siegel, ein Blick in die Himmel, die Seelen der Martyrer unter dem Altar. Dann das 6. Siegel, ein Blick in das, was mit den nächsten 7 Posaunen und Zornschalen kommt, wird im 6. Siegel als Gesamtdurchblick erfasst. Nachdem die 7 Siegel geöffnet wird, oder indem der Herr das 7. Siegel öffnet, treten aus dem 7. Siegel die 7 Posaunenbläser hervor. Das sind die 3. Siegel. Posaunen. Die Ausführung der 7 Posaunengerichte sehe ich in den ersten 3,5 Jahren, und zwar so, dass sie von der Erde ausgelöst werden durch die beiden Zeugen. Denen ist es gegeben, in ihren 3,5 Jahren die Erde und ihre Bewohner zu schlagen mit jeder Leiblage, wie sie nur wollen, wann sie nur wollen. Die Posaunen. Die 3. Siebnergruppe und die 4. Siebnergruppe
wird dargestellt durch die sieben Zornstrahlen. Und dann heißt es, in ihnen ist der Grimm Gottes oder der Zorn Gottes vollendet. So haben wir einen Anfang dieses Zeitalters bis und mit dem Ende dieses Äons, wie wir früher sahen, das ist gleichzeitig der Abschluss früherer Äone hier alles, wie wir ja Gepflogenheit haben am sechsten Tag, am Samstag, das war dann früher so, alle Geschäfte, die hereinreichten vom ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Tag, am sechsten abzuschließen, sauberen Tisch zu machen und den Sabbat, um den Sabbat geordnet, alles bisherige geordnet, heiligen zu können. Also, 4 mal 7, 7 Gemeinden zuerst. Ich sehe, die kommen hier. Die Zeit ist endlich. Sofort anschließen die letzten Erschütterungen zwischen Krieg und Frieden. Jetzt sollten wir beginnen, liebe Brüder. Jetzt sollten wir anfangen. Aber wir schließen jetzt. Mit dem Hinweis, dass Gott in diese 4 mal 7 Gruppen nach der Zahl des Mondes, 28, eine Fülle von Gnade und Heil und Rettung hineingewoben hat in diese 4 mal 7 schlimmsten Zeiten und Erscheinungsformen. Gemeinden, das geht, aber unter der Herrschaft des Gottes und Fürsten dieser Welt. Dann die 7 Siegel, das beginnt schon. Gottes und Fürsten dieser Welt. Dann die 7 Siegel, das beginnt schon mit Höhepunkte der weltgeschichtlichen Wehen zu erreichen. Das sind die Schlusskriege. Und dann der Schlussfriede über die ganze Erde. Und dann beginnen die 7 Jahre. Frage, wo sind wir dann? Liebe Geschwister, wie ich es sehe, lässt der Herr uns wohl noch da bis zu dem Zeitpunkt, wo die 7 Jahre beginnen. Also während den 7 der Eröffnung der Siegel, wo es sich noch um nur Höhepunkte, Steigerung der bisherigen weltgeschichtlichen Ereignisse handelt, habe ich den Eindruck, lässt er seine Gemeinde noch da als aufhaltendes Moment. Dann aber, wenn die erste Posaune geblasen wird in Bezug auf das sind Lärmposaunen, Kriegsposaunen, da sind wir vorher weg. Denn in dieser Posaunenzeit, wo die beiden Zeugen in Jerusalem vorhanden sind, wo ein Gericht, Feuergericht, alles was da möglich ist, ein Gericht nach dem anderen die Völker trifft, nur um das sich emporheben wollen des Menschen, der Sünde, des Satans, der Offenbarung Satans, niederzuhalten, haben wir als Gefäß der Gnade Gottes wohl kaum mehr Platz hier auf der Erde, und die Dinge können sich erst in der Vehemenz vollziehen unter den Posaunenklängen Gottes, wenn wir nicht mehr da sind. Sodass dann in den ersten 3,5 Jahren die Posaunengerichte durchgeführt werden und dann in den zweiten 3,5 Jahren, wenn der Satan auf die Erde geworfen ist und ihm Vollmacht gegeben ist über die ganze Erde und weiter hinauf gegen den Himmel, dass dann auf sein Reich die 7 Zornschalen ausgegossen werden und dort der Zorn Gottes vollendet ist. Nun heißt es beim Schall der siebten Posaune, ist das Geheimnis Gottes vollendet. Mit dem möchte ich schließen. Worin könnte nun ein Geheimnis oder gar das Geheimnis Gottes bestehen? Wem hat Gott es geschenkt, Verwalter seiner Geheimnisse zu sein? Wem? Dem Apostel Paulus. Wir dürfen seine Nachahmer sein, er hat Freude daran. Die Gemeinde des Leibes des Christus. Wir stellen ja das Geheimnis des Evangeliums dar. Wir stellen ja das Geheimnis des Christus dar. Und ich denke, was das Geheimnis des Evangeliums und das Geheimnis des Christus ist, das dürfte auch das Geheimnis Gottes sein, nämlich wir. Und wenn wir als das Geheimnis Gottes dort bezeichnet, vollendet sein werden beim Schall der siebten Posaune, dann dürfte das heißen, dass wir in der Zeitspanne der ersten dreieinhalb Jahre schon droben sind vor dem Richterstuhl Christi, wo nun jeder Einzelne von uns vollkommen noch geläutert wird, um dann beim Schall, wenn unten bereits das Gericht der siebten Posaune die Erde trifft, als erste Folge davon wird dann der Satan auf die Erde geworfen, die Glieder des Leibes des Christus vollendet vor dem Vater dargestellt werden können, ohne Flecken, ohne Runzel oder dergleichen.